ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich glaube, für uns Vietnamesen war es so, du bist jetzt in einem fremden Land, du musst artig sein, du musst hart arbeiten. So wurde es uns als Kinder schon immer erzählt von unseren Tanten und Onkels. Wir sollen nicht frech sein. In Deutschland hat man noch mehr darauf gepocht, zu sagen, wenn ihr zu laut seid in dieser Wohnung, wo die ganzen Deutschen leben, dann schmeißen sie uns irgendwann raus.
Ja.
Das wurde uns immer so angedroht, wenn wir getobt haben. Und deswegen waren wir uns der Sache bewusst, dass wir uns benehmen sollten. Und die Vietnamesen waren ja auch eben dafür bekannt, dass sie sehr strebsam sind und sehr fleißig sind und einfach ihr Ding machen. Ne? Also es gibt ja keine richtige Religion in Vietnam außer dem Buddhismus. Und Buddhismus ist ja keine richtige Religion, es ist ja eine Lebenseinstellung, wie man mit Sachen umgeht. Und deswegen gibt es vielleicht nicht so was Fanatisches.
Herzlich willkommen zu Hörbar Russ, zu dieser Radiosendung oder zu diesem Podcast. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Russ.
Unser heutiger Gast, Te Duc No, kommt 1974 in Hanoi zur Welt. Er ist 5, als er mit seiner Familie aus Vietnam flieht. Auf einem viel zu kleinen Boot, das kentert in mehreren beschwerlichen Etappen, bis die Familie No in Deutschland ankommt. 2 Wochen heulen, danach war alles fein. So beschrieb Duc sein Ankommen in diesem für ihn komplett neuen Leben. Heute, großer Sprung nach vorne, ist dieser Junge von damals, der Sport liebte und sich neuem gegenüber immer schon aufgeschlossen zeigte, heute also zählt Te Duc No zu den erfolgreichsten und innovativsten Gastronomen des Landes. Kulinarisch gesehen regiert er ein Imperium. Locals und Hollywood-Stars versuchen gleichermaßen, in seinen Restaurants einen Tisch zu bekommen, falls das als Referenz durchgeht. Duc selbst wirkt froh darüber, ansonsten aber ziemlich unbeeindruckt von diesem ganzen Hype. Zudem scheint er ständig das nächste Projekt im Kopf zu haben. Vielleicht ja mal kein Restaurant. Aber was könnte es stattdessen sein?
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
Hallo, mein Lieber.
Es wäre noch schöner, wenn wir mit dir nicht sofort im Einstieg über Gastronomie sprechen würden. Aber gut, wenn wir diesen Übergang schon haben, zäumen wir das Pferd einfach mal von hinten auf.
Ich kann auch gleich was zu diesem tollen Song sagen, den du gerade gespielt hast.
Ja, sehr gerne.
Den höre ich auch und habe das auch gekauft, diese Platte.
Das freut mich ja.
Das Hermanos.
Ist immer noch, es ist längst kein Geheimtipp mehr, aber viele, irgendwie unterfliegt es den Radar vieler Leute immer noch und die sagen, oh, was ist das Schönes? Und auch wirklich tolle Alben.
Absolut. Und ich war ja früher als Kind auch kurz davor gewesen, eigentlich spanische Gitarre zu lernen. Einer meiner kleinen Klassenkameraden, der Vater war Spanisch-Gitarrenlehrer.
Mhm.
Und ich habe es leider nicht geschafft, da Unterricht zu bekommen. Ach, glaube ich, auch Geldmangel auch. Aber sonst wäre ich liebend gerne spanischer Gitarrist geworden.
Mhm. Ich glaube, als Spanish Guitar Man bist du, glaube ich, in den tollen Hotelbars und sowas.
Ich glaube, darüber habe ich doch gar keinen Gedanken damals verloren.
Aber das könnte euch vielleicht ja jetzt noch kommen.
Aber ich habe tatsächlich mit Gitarre dann später angefangen.
Wie alt warst du?
Ich glaube 12, 13. Habe dann ganz viel zu Hause geübt, habe ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt. Habe dann versucht, dazu noch zu singen. Bin dann irgendwann auch in einer Band untergekommen, in einer Schülerband.
Wie hießen die?
The Running Turtles, glaube ich.
Ich so freue mich jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal. Schülerbands und italienische Eisdielen in kleinen Dörfern und Diskotheken. Die haben die tollsten Namen.
Ja, mein guter damals Freund in der Schule, der hatte diese Band gegründet und hat mich dann gebeten, mitzumachen. Und ich habe halt Begleitgitarre gespielt und ein bisschen dazu gesungen.
Aber offenbar gehörte das zu den wenigen Projekten, die zumindest in deinem Zutun nicht von Erfolg beschieden waren.
Ich hatte tatsächlich den großen Traum gehabt, Sänger und Musiker zu werden.
Stand in deinem Abi-Buch. Also auf jeden Fall wolltest du berühmt werden. Das ist dir gelungen.
Genau. Also das ist ganz witzig, dass meine guten Freunde, die mit mir immer noch unterwegs sind und befreundet sind, die haben auch immer gesagt, du wolltest einfach immer nur berühmt werden, egal mit was. Und ich habe, wie gesagt, mit Sport angefangen, habe nebenbei Musik gemacht und mit diesen Sachen wollte ich berühmt werden. Egal, ob ich als Spitzensportler, weil Olympia dabei sein wollte oder halt dann als Musiker, entweder als Solomusiker oder dann später in der Gruppe, in dieser klassischen Boyband-Geschichte.
Entschuldige.
Selbst da habe ich mitgemacht bei Castings und bin sogar sehr weit gekommen.
Wow.
Und ich kann singen, ich kann okay singen.
Beweise es.
Naja, jetzt vielleicht nicht mehr so, ich bin gerade ein bisschen heiser. Aber ich habe viel gesungen und ich singe immer noch ein bisschen manchmal zu Hause.
In welchen Situationen? Jetzt sag nicht unter der Dusche.
Nicht unter der Dusche, nee. Ich schalte den Fernseher an und mache ein bisschen Karaoke, was die Asiaten ja lieben. Und dann versuche ich immer noch ein bisschen zu singen. Und mein großer Traum war es immer gewesen, nochmal eine Platte aufzunehmen mit irgendeinem Produzenten, Musiker, der mir schöne Lieder schreibt und dem ich dann, ja, der Musik halt frönen kann.
Also diese Botschaft geht ja jetzt raus, das ist ja klar. Ah, das ja, lässt stimmt. sich nicht mehr einfangen.
Da werden ja einige zu.
Reden wir von Gesang oder reden wir von Rap, Hip-Hop?
Absolut Gesang. Also Rap, Hip-Hop gar nicht. Ich höre zwar gerne Rap und Hip-Hop oder als Jugendlicher habe ich das viel gemacht, aber Singen ist für mich dann eher klassisches Singen, wobei ich auch eher so der Pop-Schmuse-Song, Rock bis zu Rock, aber sehr gefühlvoll. Mhm. Also ich habe nicht so eine gute Technik, würde ich sagen, aber ich glaube, ich kann ganz gut Lieder rüberbringen, wie ich es auch mit meinem Essen mache.
Also an Selbstbewusstsein mangelt es nicht, überhaupt nicht. Ich würde jetzt zu
gerne. Und weißt du, woher das kommt?
Na, sag.
Einer der großen, wichtigen Situationen im Leben war tatsächlich, als ich einen Song vor der Klasse, in der siebten Klasse, performen musste. Mit unserem Musiklehrer, der gesagt hat: Hier, das ist der Song. Und das war In the Air Tonight von Phil Collins. Und da musste ich da aufstehen. Und das war eine Überwindung vor allen eben kichernden Jugendlichen zu singen. Und ich habe mich da zusammengerissen und ich glaube, seitdem habe ich sozusagen Selbstbewusstsein bekommen. Also wenn du dem einmal ausgeliefert warst und vielleicht aber auch gut performt hast, reicht das für das Leben, dass du dich traust, Sachen zu sagen, auszusprechen, zu singen, zu tanzen, was auch immer.
Das ist eine schöne kleine Geschichte. Ich frage mich, ob der Lehrer sadistisch oder besonders weitsichtig war, weil er das Talent in dir gesehen hat, das du dir selbst vielleicht gar nicht zugetraut hast.
Der hat das mit allen gemacht, ne?
Ach so,
aber ich glaube, ich war einer der, wo er vielleicht was gesehen hat und die meisten haben Nein gesagt. Ich habe dann zugesagt.
Also du hättest dich verweigern können.
Ich glaube, ich hätte mich ich bin nicht mehr hundertprozentig. Mhm. Aber ich weiß nur noch, dass ich da stand und ich richtig gebibbert habe und aber es dann hinter mich gebracht habe, obwohl vielleicht alle gekichert haben. Aber das hat dazu geführt, dass ich dann mehr Selbstbewusstsein bekommen habe und dann mehr gesungen habe und dann immer besser wurde.
Ich versuche mich jetzt gerade an eine Textzeile zu erinnern. And I remember. Don't worry, worry. Ja, ja. Dann braucht man aber auch irgendwoher ein Echo.
Ja.
Wo kriegt man das denn her? Dann braucht man dieses legendäre, kurze. Ja, die Drums kurz. Wie geht's los? Du musst es nicht singen, aber wie geht's los? Hast du den Text noch im Kopf?
I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Ich glaube, so ging's. Und der Song war ja ganz wenig Musik, ne? Deswegen war ganz viel die Stimme zu hören. Und das war schon sehr unangenehm, aber das hat mir geholfen, glaube ich, in der Zukunft mich mehr zu trauen.
Schön.
Mutig zu sein.
Es ist ein gutes Beispiel und überhaupt glaube ich, dass Singen sehr, sehr gut ist für die Seele. Sehr gut für die Seele, aber dass wir uns wirklich die Hürden zu hoch legen. Also ich weiß von zwei Freundinnen von mir, die glücklich sind, wenn sie singen, das merkt man ihnen an, die aber das Gefühl haben, sie würden nicht gut genug singen und deswegen gehen sie nicht in den Chor oder so. Und ich glaube, so dieses einfach mal so für sich singen, das ist eine gute Sache. Es ist wie eine warme Badewanne oder so.
Es befreit auch total. Du lässt auch komplett die Emotionen raus, kannst die Emotionen richtig rauslassen, in Form von Tränen sogar.
Ja.
Wenn du das fühlst, ne? Du musst es schon fühlen.
Paolo Nutini hast du mitgebracht. Toller Sänger. Du kannst dich entscheiden zwischen The Last Request, also du hast uns, glaube ich, 4 Lieder zur Verfügung gestellt oder zur Auswahl. Last Request oder New Shoes. Das sind 2 sehr unterschiedliche.
Last Request, glaube ich.
Gut. Möchtest du noch sagen, wie du den entdeckt hast?
Das war so ein Zufall, dass die Freundin von meinem Bruder mich spontan gefragt hat, du, ich habe noch Karten für jemand und ob ich mitkommen möchte.
Hier in Berlin.
In Berlin, in der Hasenheide damals und Huxleys Neue Welt hieß es, glaube ich. Und da bin ich mitgegangen und dann habe ich ihn entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sogar vorher schon mal gehört habe und dann habe ich zugesagt oder ob ich ihn wirklich dort zum ersten Mal gehört habe. Aber es war halt so unglaublich, wie dieser junge 20-Jährige oder 21-Jährige damals schon gesungen hat, dass ich dann so geflasht war. Und als ich mir dann seine CDs angehört habe und die Live-Sachen, dann ging es halt richtig ab.
Slow down, lie down, remember it's just you and me.
Duk No ist heute hier zu Gast. Er ist, oh Gott, wenn ich das so sage, Spitzengastronom, Stargastronom. Du würdest jetzt sagen Gastronom und Koch. Du bist, genau genommen bist du ja, also du bist kein gelernter Koch. Oder hast du das nochmal nachgeholt?
Nein, ich bin tatsächlich kein klassisch ausgebildeter Koch hier in Deutschland. Ich bin nicht zur Schule gegangen, zu den klassischen Unterrichtsstunden, sondern habe es einfach in einem japanischen Lokal über die Jahre gelernt.
Von der Pike auf, genau.
Ich würde schon sagen, dass ich eine gute Ausbildung bekommen habe und deswegen bin ich da, wo ich bin. Ich habe aber auch ganz viel selber dazu getan, dass ich mich selbst so viel weitergebildet habe, weil ich einfach ein großes Interesse hatte und immer alles aufgesaugt habe von jedem, mit dem ich gearbeitet habe. Egal, ob es der Spüler war aus Myanmar oder aus Vietnam oder aus Kongo, die dann mir Tricks und Tipps gezeigt haben, wie das bei denen gemacht wird.
Fällt dir da gerade was ein, spontan?
Spontan jetzt nicht, aber ich glaube, wie manche Vietnamesen mit Reis umgegangen sind, ähnelt dem, was die japanischen Köche auch mit ihrem Reis machen, dass du ganz viel Sorgfalt und Gefühl reinpacken musst, dass du den perfekten Reis kochen kannst. Und da habe ich mir ganz viel von den helfenden Händen, selbst die Frauen in der Küche, die damals nur so ausgeholfen haben, die haben mir so viel Gefühl gezeigt, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Und das habe ich alles aufgesaugt. Und ich habe, glaube ich, sozusagen in der Lebensschule ganz viel gelernt.
Wie soll ich dich am besten vorstellen? Wie fühlst du dich am wohlsten?
Naja, ich bin schon noch gerne bezeichnet als Koch.
Also du bist Koch, obwohl du nicht mehr so viel kochst, ne?
Ich koche tatsächlich weniger, aber ich versuche immer noch jeden Monat ein paar Tage in meinen Restaurants zu sein. Und dann noch einmal so ein Pop-up zu machen, wo ich dann mit meinen besten Köchen zusammen so ein Menü für 15, 20 Gäste mache. Und da bleibe ich immer am Ball. Und ich bezeichne mich, der Melzer hat mir oft mal gesagt, jetzt hör mal auf, gib mal nicht so an, du bist jetzt kein Koch mehr.
Das muss der Melzer gerade sagen.
Du bist kein Koch mehr, du bist Unternehmer jetzt. Ja? Tu doch mal nicht so. Aber ich glaube, ich stehe am meisten mit in der Küche, wenn es darum geht, wenn man die Fernsehküche so betrachtet, sieht man mich schon öfters in den Restaurants arbeiten.
Also Spitzengastronom.
Spitzenkoch gerne.
Gut.
Gastronom bin ich halt natürlich, aber ich bin auch, glaube ich, mittlerweile Unternehmer.
Wie viele Restaurants sind das jetzt gerade?
Also aktiv sind das noch 14 Restaurants, die ich mit betreibe und verwalte.
Außerhalb Berlins, also ich weiß, ist Frankfurt am Main noch aktuell?
Frankfurt am Main ist noch aktuell, Baden-Baden. Dann mit Saint-Tropez hatte ich eins letztes Jahr noch und Braunschweig, da habe ich alles letztes Jahr abgegeben.
Ich glaube, Saint-Tropez und Braunschweig wurden noch nie in einem Satz zusammengesagt, aber gut, ja.
Es ist auch so wild gewesen, diese Zusammenarbeit und deswegen, irgendwann haben wir uns da so nicht mehr so ganz richtig verstanden. Mhm. haben wir uns auch getrennt.
Okay, naja, 14 reicht ja erstmal.
Ja.
Zumal wer dich kennt, weiß, dass da, und damit kommen wir wieder eigentlich zum Beginn dieses Gesprächs, dass du immer irgendetwas Neues machen möchtest. Man hat so das Gefühl, und wir lernen uns heute gerade erst kennen, also ich habe mich natürlich im Vorfeld dieses Gesprächs ein bisschen mit dem beschäftigt, was du machst und mit deinem doch sehr ungewöhnlichen Lebensweg. Aber ich habe so das Gefühl, also du willst dich nicht wiederholen, du hättest easy dein Konzept deines ersten sehr, sehr erfolgreichen Restaurants hättest du kopieren können oder ein Franchise geben können, das wäre super erfolgreich gewesen. Man hat schon den Eindruck, dass du Angst hast vor der Wiederholung oder vor der Langeweile oder zumindest eher aus dem Weg gehst. Das muss ja nicht Angst sein. Und vielleicht ist ja irgendwann zumindest vorübergehend auch dieser Gastronomie-Drop für dich gelutscht, sodass du dir denkst, ich möchte meine Ideen und meine Kreativität in was anderes stecken und die Restaurants laufen erstmal weiter. Könnte das sein?
Habe ich schon oft drüber nachgedacht, ob es noch einen anderen Bereich geben würde, wo ich meine Kreativität und meine nicht andauernde Wiederholungsgeschichte
Neugier,
machen
muss, ja. Ne?
Diese Neugier von mir, etwas Neues zu erschaffen, mich selbst neu zu erfinden, ist natürlich im fortgeschrittenen Alter immer schwieriger. Also wenn du jünger bist, bist du viel, viel mutiger und du hast noch mehr Energie. Und aber ich habe jetzt so viel gemacht und ich merke auch gerade, dass es echt sehr viel ist, weil ich ja auch ein bisschen zur Ruhe kommen wollte wegen meiner Lebensgefährtin. Wir planen vielleicht auch dann doch mal Familie zu gründen. Und das geht dann nicht mehr zusammen, glaube ich. Das ist, sie ist auch halt eine Person, die natürlich mich gerne haben möchte, mehr, also auch von der Zeit her. Und deswegen muss ich jetzt überlegen, ob ich jetzt so weitermachen kann wie vorher oder nicht. Also jedes Jahr 1 bis 3 Restaurants aufzumachen, war natürlich sehr heftig. Aber es ist mir leicht gefallen. Und wenn es vor allen Dingen sehr erfolgreich wird, dann machst du auch immer weiter, ne? Du nutzt denn die Chancen. Aber ich bin gerade an einem Punkt, ich könnte mir auch was anderes vorstellen.
Ich kann mir ja nur versuchen vorzustellen, wie das ist, wenn man in immer neuen Projekten so reüssiert und dann vielleicht auch der Reiz kleiner wird, weil du inzwischen, du hast es ja in unterschiedlichen, also auch die abenteuerlichsten Kombinationen, so Restaurants, so peruanisch, japanisch und so. Also du hast wirklich vieles ausprobiert in unterschiedlichen Gestaltungsformen, wenn man so will. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwann, schon allein, weil man nicht an den Punkt kommen will, dass es einem keinen Spaß mehr macht, dass man da vorher so ein bisschen abstoppt.
Das ist mir schon mal passiert. 2010 ist mir das passiert. Also nachdem ich ein großes Projekt beendet hatte, weil es schief gelaufen ist.
In dem Hotel.
In dem Hotel Lux 11, damals das Shiro Ishiro, das war so ein Fine-Dining-Tempel mit 140 Plätzen und ich war gerade 30 Jahre alt und ich dachte, ich könnte die Welt erobern. Habe auch die ersten 2 Jahre recht gut performt dort mit meinem jungen Team und wir sind aber danach völlig baden gegangen. Habe dann alles verloren, habe mein ganzes Geld dort verloren und dann war ich so an dem Punkt 2010, wo ich dachte, ich muss jetzt mal weg. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin 6 Monate um die Welt gereist.
Wo ging's los?
Es ging tatsächlich los in Amerika, also nach Kalifornien geflogen. Dort ein bisschen Zeit mit Freunden verbracht und dann mit dem Rucksack Richtung Norden bis nach Alaska. Mit Bus, Bahn, kleinen Flugzeugen, Fähren, also wirklich also auf Abenteuer. Hatte halt den Film vorher gesehen, Into the Wild. Und das wollte ich auch. Ich wollte einfach in der Wildnis alleine leben und einfach dieses Abenteuer erleben. Und dann habe ich da auch einen verrückten Deutschen beim Couchsurfing-Plattform kennengelernt und der hat mir einen Zeltplatz angeboten. Dann lagen wir in der Wildnis zu zweit, mitten im Nirgendwo und das war eine der krassesten Erfahrungen für mich, dass ich dann so einfach mal ein paar Wochen an nichts mehr denken musste. Er mich dann eingespannt hat, dass ich für irgendwelche reichen südafrikanischen Gäste, die zum Angeln kommen, kochen sollte. Oh. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das reicht mir jetzt und dann gehe ich.
Interessant, beides. Lass uns den nächsten Song spielen und dann würde ich sehr gerne noch mal dir ein, zwei Fragen zu diesem Into the Wild Moment stellen, wenn ich darf. Snoop Doggy Dogg und Dr. Dre hast du mitgebracht. Und du kennst diese Geschichte, dass Dionne Warwick diese Gangster-Rapper damals alle mal einbestellt hat, um ihnen zu sagen, hey Leute, es ist echt nicht in Ordnung, ständig Bitches und Schlampen und diesen ganzen Kram. Und es gibt so tolle, müsst ihr mal gucken, falls ihr das noch nicht kennt, das ist ziemlich viral gegangen, aber wie Snoop dann so sagt, sie hat uns entgangstert. So, er hatte unglaublich viel Respekt vor dieser Frau, als Künstlerin, aber auch als Frau und er merkte, okay, zukünftig möchte ich, glaube ich, positivere Musik machen. Aber warum hast du dieses Lied mitgebracht?
Das war einer meiner Lieblingssongs, als ich 16, 17, 18 war, glaube ich. Da kam die Platte war schon draußen und wir haben ihn dann entdeckt, dass Dr. Dre mit Snoop so einen coolen Song gemacht hat. Und wir waren auch viel unterwegs, haben zu dieser Musik auch viel getanzt und Party gemacht. Und dann kam ja irgendwann auch erst seine Solo-LP raus von Snoop Dogg. Und das war der absolute Hit für uns. Da haben wir angestanden an den Plattenläden, um halt diese CD zu ergattern. Das müsste so 93, 92 gewesen sein mit Snoop Dogg. Aber Nothing But a G-Thing ist ein Song, der ein bisschen früher war.
Two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up.
T-Dukno ist heute hier zu Gast. Er ist Spitzenkoch und Unternehmer. Und hat sich irgendwann mal aufgemacht mit Anfang 30. Da waren wir gerade mit dem Rucksack ein halbes Jahr durch die Welt zu reisen. Und den Kopf klar zu kriegen wahrscheinlich. Und Into the Wild, da ist also jemand, der dir sagt, hier, du kannst in meinem Zelt übernachten und hier ist nichts. Wo genau war das? Weißt du das noch?
Ich glaube, es war so anderthalb Stunden von Anchorage entfernt, Richtung Norden und dann in so einer kleinen Stadt, wo man dann nochmal mit dem Boot nochmal eine Stunde stromaufwärts fahren musste. Und dann gab es dort so ein kleines Fishing Camp, wo ein deutscher Auswanderer zwei Zelte aufgebaut hat. Und ab und zu mal zahlende Touristen dort zum Angeln gebracht hat. Und er hatte halt den Platz und hat mir das angeboten.
Was war das für dich Eindrucksvollste jetzt im Nachhinein, was du mit rüber retten konntest? Weil das eine sind ja die Eindrücke, die man erlebt, während man in Indien ist, während man in der Wüste ist, während man, aber das andere ist, was ich so nicht in die DNA setzt, aber was man so mitnimmt, was sich so in die Knochen setzt. Was würdest du sagen, was hast du in der Zeit erlebt, was dich so nachhaltig beeindruckt hat?
Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, gerade in Städten, oftmals einer Sache hinterherrennen. Und zwar der Erfolg und das Geld. Und dann sieht man halt auf diesen Weltreisen oftmals, dass es auch andere Dinge gibt, wo manch andere Leute viel zufriedener sind mit dem, was sie haben, das Wenige, was sie haben. Und das habe ich auf dieser Reise absolut kennengelernt. Und nachdem ich dann zurückgekommen bin, habe ich auch alles viel langsamer und mit mehr, wie sagt man, einfach ein bisschen gechillter an die Sache rangegangen. Davor war ich sehr ehrgeizig, bis ich 30 war. Wollte dauernd Sachen aufmachen, wusste aber noch nicht viel. Und dann habe ich gemerkt, auf dieser Weltreise, als ich so viele Menschen kennengelernt habe, jeder hat so seinen Platz, jeder hat so sein Tempo und du musst halt diesen Platz und Tempo für dich finden, sodass du auch glücklich bleibst. Und ich glaube, damit habe ich das auch erreicht, dass ich nach dieser Reise viel, viel gechillt mit allem umgehe. Und das sagen mir auch ganz viele Leute, dass ich wirke nicht wie ein Unternehmer. Ich rede nicht wie ein Unternehmer und der so viel gemacht hat und so viel Angestellte hat und so viel Geld umsetzt, sondern du wirkst so wie so ein Dude, der einfach, ja, das irgendwie ganz, ganz lässig irgendwie macht und ganz unaufgeregt das alles erklärt und auch darüber spricht.
So kommt es mir auch vor. trotzdem muss da wahrscheinlich irgendwo etwas in dir sein, vielleicht auch sowas wie eine natürliche Autorität, die mit dieser ganzen Erfahrung einhergeht, die du gemacht hast. Denn ich glaube schon, wenn du bist jetzt wie so wie dein eigenes kleines Wikipedia, wie du eben sagtest, du hast das alles aufgenommen, ob das jetzt vom Spüler war oder von der Küchenassistenz oder Hilfe. Man kann dir nicht so schnell was vormachen. Das macht dich natürlich sehr souverän.
Genau, das ist es. Ich habe so viel gesehen im Leben und ich glaube, ich habe eine ganz gute Selbsteinschätzung und auch eine Einschätzung von Menschen um mich herum, dass ich mir alles sehr genau angucke und zuhöre. Andererseits kann ich auch wiederum nicht gut zuhören, wenn es um Partner oder ums, um Familie geht. Da bin ich manchmal einfach zu schnell, dass ich dann schon immer weiter denke und hoffe, das so klären zu können. Aber dann habe ich auch gelernt, man muss nicht mehr alles klären, sondern man muss einfach mal zuhören. Im Geschäftsleben ist es aber anders. Im Geschäftsleben höre ich mir das alles ganz genau an und dann bilde ich mir schon meine Meinung. Und dann kann ich sehr früh abschätzen, ob das Hand und Fuß hat oder ob das halt ein Blender ist oder ob die Sache einfach gar keinen Sinn macht. Da habe ich, glaube ich, dann einfach so viel Erfahrung gesammelt. Und deswegen wirklich manchmal bei Gesprächen, wie mit dir oder im Privaten oder mit Menschen, die einfach sich interessieren für meine Person, wirklich sehr entspannt und relaxed. Und aber wenn ich wiederum im Business Talk bin mit Leuten, die mir tagtäglich und wöchentlich Sachen vorschlagen wollen, wirklich sehr hart und arrogant, weil ich denen einfach die Illusion nehmen möchte und Sachen vielleicht auch abkürzen will.
Also ja, verstehe ich.
Ich kann nicht empathisch genug sein, mir ganz lange was anzuhören, wo ich dann aber vorher das klären könnte und sagen, du, klar kannst du gerne was mit mir machen, kostet aber so und so viel Geld, weil ich bin nicht mehr Anfang 20, sondern ich bin jetzt 50, habe einiges schon erschaffen und das kann man ja auch nachlesen und approved ist das. Und dann muss ich manchmal Leute so ein bisschen abwürgen und denen die Realität sagen.
Ich habe versucht, mir vorzustellen, was du für ein Chef bist. Ob es Spaß macht, mit dir zu arbeiten. Oder ob du jetzt sagen würdest, es geht nicht darum, Spaß zu haben, sondern gern zu arbeiten und viel zu lernen dabei. Ob das deine Antwort sein würde.
Ich glaube, ich bin ein guter Chef. Ich bin ein Chef, der, wenn ich da bin, mit den Angestellten ganz viel vermitteln kann und auch ganz viel vermitteln möchte. Nur natürlich mit so vielen Restaurants, die ich mittlerweile habe, tut es mir auch ein bisschen leid darum, dass nicht alle Mitarbeiter tagtäglichen Input von mir bekommen können, wie es früher war. Früher war ich in den Läden und habe tagtäglich die bombardiert mit Informationen und ich habe mich mit denen ausgetauscht. Also ich habe auch nie nur gesagt, du musst das so machen, sondern wie würdest du das machen? Und ich glaube, dadurch fühlten sich die Leute irgendwann richtig sicher bei mir.
Und auch gesehen, ne? Also das würde ich auch sagen, das macht einen guten Chef aus, dass es nicht so eine Einbahnstraße
absolut
ist. Und das zeigt mal wieder, dass in vielen Bereichen, ob nun in Küchen oder auch in Behörden, egal, dass ja die Leute, die vor Ort sitzen und den ganzen Tag die Arbeit machen, auch die besten Beobachter sind und auch die besten Hinweise geben können, wie man bestimmte Prozesse optimieren kann. Also ich würde mir wünschen, dass Leute, die in, weiß ich nicht, dritter Ebene in irgendeiner Behörde sitzen, sich viel mehr die Freiheit nehmen oder die Zeit nehmen zu hören, wie könnte man bestimmte Sachen abkürzen, denn die Leute, die für sie arbeiten, wissen das unter Umständen.
Ja, völlig richtig. Mhm. Also man muss einfach zuhören und man muss die Leute fördern und das habe ich immer ganz gut gemacht. Also ich habe sehr früh meine Verantwortung abgegeben an Mitarbeiter. Kann man mir natürlich noch vorhalten, nee, du hast nicht so viel gemacht wie der andere Chef. Aber ich glaube, dadurch habe ich wiederum eben so viele Läden auf die Beine stellen können, weil ich meine Verantwortung sehr schnell abgegeben habe an junge Leute, die ambitioniert waren. Also du musst natürlich schon herausfinden, ob die ambitioniert sind oder ob die nur das machen wollen bis dahin und dann Schluss. Das musst du gut einschätzen können. Du musst jeden Einzelnen selber betrachten und ich glaube, das kann ich ganz gut, dass ich da so ein Overall-View habe auf diese ganze Sache und dadurch die Leute halt besser machen kann für mein Unternehmen.
Für mein Unternehmen, das klingt kalt.
Das ist immer, glaube ich, beidseitig, weil sobald du das gut machst für das Unternehmen, heißt es auch, das Unternehmen wächst und besser wird und dadurch profitierst du.
Vielleicht.
Das, da bin ich aber auch der Typ, der eher zu den Leuten hingeht und sagt, du kriegst jetzt mehr Geld. Also bei den Leuten, wo ich weiß, die tun halt alles, ne? Und die sind ambitioniert, die sind fleißig, die sind ja gut. Und dann gehe ich auch die Leute ganz aktiv zu und fördere die halt unter anderem auch mit Geld.
Und wenn sie ein Lied über dich und deinen Werdegang geschrieben hätte, dann wäre es das Lied Unstoppable. Das ist jedenfalls das Stichwort, das du uns gegeben hast. Dieser Song von Sia ist ein Synonym für deine Person und deine Karriere. Also hören wir jetzt mal ganz genau zu, was sie singt.
Smiles on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah.
Wenn Sie uns schreiben möchten, hörbar@radio1.de. Wenn es für dich okay ist, würde ich sehr gerne an den Anfang deines Lebens gehen und würde auch nur sehr ungern die Geschichte auslassen, wie du nach Deutschland gekommen bist. Ich weiß, dass du sie in einigen Interviews und auch in einigen Podcasts schon mal mehr oder weniger ausführlich beschrieben hast. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist eine gute Zeit, um jemanden, der es erlebt hat, mal davon erzählen zu lassen. Um sich einfach auch vorstellen zu können, wie das ist als 5-jähriger Junge. Du bist in Hanoi geboren worden und bist mit 5 mit einem Teil deiner Familie geflohen. Und das war keine Geschichte, dass ihr ein Flugticket gekriegt habt und von A nach B geflogen seid, um euch dann eine Existenz aufzubauen, was möglicherweise schwierig genug gewesen wäre, sondern es gab da einige Hindernisse. Also 1974 bist du auf die Welt gekommen. Stimmt es, dass Duck sowas heißt wie Deutschland? Nein.
Doch, heißt es. Also es gibt das Wort Duck als Name und es gibt das Wort Duck als Deutschland. Also es heißt eigentlich Duck und ja.
Ach, interessant.
Wurde so genannt.
Dein Vater ist ein Jahr bevor ihr geflohen seid gestorben bei einem Unfall, glaube ich. Kannst du dich noch an ihn erinnern? Du warst sehr, sehr klein.
Ja, er ist tatsächlich, als ich 4 war, bei einem Unfall, wo er versucht hat, jemand zu helfen, an diesen Stromleitungen, diese Knäuels, die da überall in Vietnam früher ganz normal waren. Und die Stromzuleitung ist dann irgendwie kaputt gegangen und dann hat irgendjemand da rumgefummelt. Und er hat ihm halt eine Hand gegeben und ist mit auf die Leiter gegangen und hat da versucht, irgendwie was zu machen. Und dabei hat er einen Stromschlag bekommen und ist dann von der Leiter geflogen, ist mit dem Kopf gegen die Wand und den Boden und dann ist er gestorben. Und meine Mutter hat ihr drittes Kind bekommen und dann stand sie da plötzlich mit 3 Kindern und das war ein Riesendesaster für die ganze Familie. Und mein Vater kommt aus dieser chinesischen Familie. Das waren eigentlich so ein bisschen wohlhabende Leute, bloß er nicht. Er war so ein bisschen eher so der Lebemann und wenn man es gut und nett sagt, war er so ein bisschen der Philosoph und Schöngeist, der Geschichten erzählt hat, der gemalt hat, der unglaublich schön gezeichnet hat.
Kannst du dich daran aktiv erinnern? Oder
ich
ist
kann
das,
mich nicht erinnern, sondern die Erzählungen von meinen ganzen älteren Cousins und Cousinen und Tanten und Onkels. Dass der, wenn er Sachen erzählt hat, er hat immer so Märchen erzählt über Kampfsportler, dieses Martial Arts oder Kung Fu und so. Und da hat er so Geschichten erzählt und alle haben an seinen Mund geklebt, wenn er die Geschichten erzählt hat und wenn er diese Figuren auch gemalt hat. Mhm. Er war auch nebenbei ein bisschen Uhrenmacher und also hat Uhren repariert, hat in Cafés gesessen und geraucht und Geschichten erzählt, hat aber nie Geld verdient. Hat aber 3 Kinder und er musste immer eigentlich unterstützt werden von seiner älteren Schwester. Und genau diese ältere Schwester, das war so ein bisschen ihr Lieblingsbruder, die hat uns damals dann aufgefordert mitzugehen, weil die das Land verlassen wollten. Weil Chinesen hatten zu der Zeit ein bisschen Probleme mit der vietnamesischen Regierung.
Es gab einen offenen kriegerischen Konflikt.
An der nordvietnamesischen Grenze zu China. Und weil Vietnam wiederum Kambodscha angegriffen hat, um Pol Pot zu vertreiben.
Pol Pot ist ein, ja, hat die, hat die Militärregierung gestürzt mit einer Gruppe. Und ich glaube, in der Zeit, in diesen 4 oder 5 Jahren seines Regimes sind fast 2 Millionen Menschen. Also, ja,
Über 30% waren, glaube ich, es war ein Genozid gegen seine eigene Bevölkerung. Und den haben die Vietnamesen sozusagen aus irgendwelchen Gründen bekämpft. Und er war wiederum befreundet, glaube ich, mit der chinesischen Regierung. Und deswegen gab es diesen Konflikt. Und dann hatten auf einmal die Chinesen nicht mehr wirklich so viel Einfluss in Vietnam, sondern die wurden verjagt. Und man sollte halt Hab und Gut dalassen, dann durfte man auch freilich gehen. Aber keiner wollte natürlich sein Hab und Gut dalassen, sondern die sind halt in einer Nacht- und Nebelaktion mit Schleusern geflüchtet. Und diese Tante hat dann auch meine Mutter nähergelegt, du, wir gehen jetzt, wir wollen die Kinder mitnehmen und komm doch einfach mit. Und meine Mutter wollte anfangs nicht, weil ihre ganze Familie war da. Sie hat ja 4 Geschwister noch und die hat ja ihr Leben gehabt. Aber sie ist dann wegen uns gegangen, also dass wir dann auch eine bessere Zukunft haben. Und dann durften die dich auch nicht normal verabschieden, sonst musste ganz im Stillen, weil das war ja eine Flucht. Also sie als Vietnamesin durfte ja nicht gehen. Und es war alles sehr kommunistisch damals noch. Und dann sind wir da in so einer Nacht- und Nebelaktion mit einem Bus oder einem Truck irgendwie zum Meer gefahren und dort dann auf diesen Schleuserbooten dann Richtung China geschippert.
Mit deinen beiden Brüdern. Also du warst 5, waren die älter oder jünger?
Die sind alle so 1,5 Jahre versetzt, also jünger. Ich bin der Älteste. Und der Jüngste war halt in dem Moment, glaube ich, 3 oder so.
Okay. Stimmt es, dass ihr so eine Gruppe von 9 Personen wart? Ich habe diese Zahl 9.
Ja, also wir waren zu 4, die waren zu 5, genau. Okay. Wir waren 9, die dann zusammen dort aufs Schiff gegangen sind.
Zuerst mal in so ein, also Schleuser, das ist jetzt einfach so, das ist so ein Wort, das man kennt, aber das ist ja auch nicht ganz ohne. Das heißt, wir wissen, was dahinter steckt und trotzdem ist das eine Entscheidung, da kann ganz viel schief gehen, du kannst abgezockt werden, du kannst getötet werden, sie nehmen dein Geld,
Absolut.
Da kann viel passieren.
Meine Mutter musste zum Beispiel ihr Haus verkaufen oder unser Haus verkaufen. Wir hatten so ein kleines Häuschen am Stadtrand. Und das hat gerade für die Überfahrt von ihr gereicht. Meine Tante hat dann für uns, glaube ich, bezahlt. Und sie musste ihr Haus verkaufen. Also das waren, lass es $5,000 gewesen sein oder so. Das war die Ticket für sie.
Dann wurdet ihr mit LKW, wie auch immer, ans Meer gebracht, von Hanoi aus. Und dort, ich habe mir das mal angeschaut bei Google Maps, das ist ja nicht, also selbst wenn es ein großes Boot wäre, wäre es ja nicht ganz so einfach. Ich kann nicht sagen, wie diese kleine Meerenge da heißt, aber es gibt eine ganz schmale Stelle, einen ganz schmalen Kanal, durch den man durch muss, bevor man dann nach Hongkong kommt.
Er hat auf jeden Fall dann irgendwann einen Schiffbruch gemacht. Der Kapitän hat uns paar Tage rumgefahren und meistens im Kreis und dann irgendwann ist er gegen den Felsen geknallt.
Kannst du dich an diese Bootsfahrt erinnern?
Ich kann mich so teilweise daran erinnern, dass es sehr schlimm war, dass die Leute fast alle gekotzt haben im Bauche des Bootes.
War das so eine Dschunke oder was war das für ein?
Es war so eine Holzdschunke mit so einem Außenmotor und ein paar Segeln. Und dann gab es da so ein kleines Dach und Überdachung und unten im Bauch lagen die meisten von diesen Flüchtlingen. Und meine Mutter war völlig seekrank und hat die ganze Zeit nur gekotzt. Wir Kinder haben so ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern. Man hatte kaum Wasser und Salzwasser hat man auch probiert zu trinken, ging aber natürlich nicht. Und dann kam dieser Unfall mit dem Boot und dann haben wir alles verloren gehabt. Ne? Da sind wir alle vom Boot schnell runter müssen. Viele sind weggeschwemmt worden.
Ich glaube auch einer deiner Cousins, genau, der Gott sei Dank wieder...
Genau, einer meiner Cousins, der auch so ein Humpelbein hatte, der war auch nicht ganz so fit mehr. Und der ist weg gewesen und dann mussten junge Männer dann hinterher schwimmen und dann haben sie alle eingesammelt. Und dann war es wirklich so, wie Schiffbrüchige an irgendeinem Strand oder Felsenstrand irgendwann alle gesammelt an der Bucht und dann musste man erstmal überlegen, okay, was machen wir jetzt? Also ich habe davon natürlich nichts mitbekommen, sondern die Erwachsenen haben miteinander geredet Und dann sind wir losmarschiert. Und ich weiß noch, dass wir wirklich auf dem Rücken der Erwachsenen oder dann halt ohne Schuhe, weil es gab ja nur Sandalen oder vielleicht Flipflops, die sind alle weggeschwommen gewesen. Das heißt, man musste dann Tücher von Klamotten um die Beine und um die Füße wickeln, dass wir überhaupt laufen konnten. Oh. Weil wir sind über Berg und Tal gelaufen, bis wir zum nächsten Dorf kamen. Das war irgend so eine unbewohnte Gegend in Südchina.
In der Hoffnung, von dort aus irgendwie Geld und dann nach Hongkong, oder das war dann
Keine Ahnung, wahrscheinlich wollten sie überhaupt erstmal jemanden finden, der uns helfen konnte. Und das war dann irgendwann in einem Dorf und dann hat man uns eine Scheune gegeben, wo dann eben diese, glaube ich, 100 Leute dann oder so untergekommen sind. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da noch ein paar Tage verbracht haben, vielleicht auch Wochen, wo wir am Strand Krebse gesammelt haben und rumgespielt haben. Und
es ist ja gut, dass du als Kind das, was dir da gerade passiert, diese Ausmaße, die Dimensionen gar nicht...
Überhaupt nicht, Man nimmt es gar nicht negativ so auf, weil wir sind jetzt nicht überfallen worden und haben Gewalt erfahren.
Aber es gab Soldaten, glaube ich.
Es gab Soldaten mal, die, glaube ich, am Anfang dachten wir, das waren Piraten, aber es waren doch chinesische Soldaten und die haben uns dann nach Geld, nachdem wir Gold und Geld gegeben haben, haben sie uns weiterfahren lassen. Und da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, ein Maschinengewehr gesehen. Aber sonst war es als Kind eher so, naja, irgendwie hatten wir trotzdem Spaß. Also mit 5, 6, glaube ich, erlebst du noch nicht so viel Schlimmes.
Du weißt es nicht.
Du denkst noch nicht an Schlimmes. Mhm. Du weißt nur, dass es halt Wasser ist und Wasser ist ein bisschen schwierig gewesen für so Stadtleute wie wir aus Hanoi. Keiner konnte schwimmen oder ganz wenige nur. Ja, und dann haben wir halt irgendwann die Möglichkeit bekommen, ein Boot zu chartern mit dem Geld, was sie noch hatten, haben alles zusammengelegt und dann sind wir bis nach Hongkong gekommen.
Was für ein Start, was für ein Start im Leben.
Ja, also wenn man so zurückdenkt, vor 50 Jahren oder vor knapp 45 Jahren und jetzt sitze ich hier bei dir in einem Podcast mit der neuesten Technik um uns herum, also was sich da verändert hat, ne?
Ja, sowieso. Ja, ja. Unsere Lebenswege. Es ist ja schon so sehr viel möglich, was noch nicht möglich ist. Und vielleicht aber auch eines Tages, da bin ich sehr sicher, was wäre, wenn, dass das Leben sich nochmal, dass man theoretisch an so einen Punkt zurück kann in irgendeine andere Dimension. Okay, und wenn es da gut gegangen wäre oder wenn es da schief gegangen wäre oder wenn es da anders gelaufen wäre, wo würden wir heute sitzen? Ja. Was würden wir denken? Ja. Wo würden wir leben? Okay, vielen Dank für diesen Bericht. Wir setzen da auch gleich wieder an. Du hast einen Song mitgebracht, Stichwort Reminiszenz an gescheiterte Beziehungen. Das ist, da überlege ich jetzt, was du denn damit meinen könntest. Adele, When We Were Young. Gibt es dazu eine Geschichte oder möchtest du es einfach so stehen lassen?
Es gibt natürlich Geschichten dazu, aber ich glaube, das gilt für alle. Also alle, die mal sowas erlebt haben, dass man sich irgendwann getrennt hat und dann den später wieder sieht und darüber nachdenkt, was wäre, wenn. Mhm. Ne? Und ich glaube, darüber erzählt dieser Song und der ist einfach wunderschön. Deswegen habe ich ihn ausgewählt.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Spitzenkoch und Stargastronom Teduk No ist heute hier zu Gast. Es gibt auch ein Buch, das du jetzt veröffentlicht hast, zu dem wir später kommen, das wir auch verlosen. Aber lass uns erstmal weiter durch deine Biografie gehen. Als Familie, als neunköpfige Gruppe erreicht ihr irgendwann Hongkong. Auf Umwegen, Strapazen, aber ihr schafft es. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass dann überhaupt noch irgendwie Geld oder Gold oder Schmuck nach all dem, was euch da passiert ist, übrig bleibt, um zu sagen, okay, alles klar und jetzt geht's hier in so ein, wir kommen irgendwie weiter. Ne? Wir können uns noch ernähren, wir können uns was kaufen, wir können uns freikaufen, wenn wir in irgendeine Kontrolle kommen oder so, aber irgendwie habt ihr das geschafft und seid in einem, ist das richtig, so ein Auffanglager gelandet? Weißt du noch, wie lange ihr da wart, bevor es dann nach Deutschland ging?
Nach Erzählung waren es ein paar Wochen. Mhm. Wir wollten eigentlich alle nach Amerika, wie alle. Also die chinesische Seite hat sich von Vietnam aus verabredet, jeder auf seinen Weg nach Hongkong und von dort aus dann alle nach Amerika zu kommen. Aber das hätte ungefähr noch 2 Jahre länger gedauert.
Es gab immer so Kontingente, die frei waren, ne?
Es gab immer Kontingente von den jeweiligen Ländern, die dann gesagt haben, hier, wir hätten was. Und Amerika war einfach voll. Und dann kam eines Tages jemand rein und meinte, hier, wir hätten für Chile und für Deutschland was. 20 Plätze, keine Ahnung. Und mein Cousin, der Älteste der Familie war, der war schon, glaube ich, Anfang 20, Mitte 20, und der hat für uns entschieden, dass wir dann nach Deutschland kommen. Und wir hatten das Glück, dann wirklich sehr schnell dort wegzukommen und sind dann mit der Lufthansa von Hongkong bis nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach West-Berlin geflogen. Und dort sind wir dann in das Polizeilager in der Schulzendorfer Straße im Norden von Berlin untergekommen. Und dann ging es los, das neue Leben. Im Winter von Deutschland.
Ihr konntet die Sprache nicht. Hattest du jemals von dem Land gehört?
Natürlich nicht. Also,
nein, du warst ein ganz kleines Kind.
Ich war in der Vorschule noch. Man wusste überhaupt nichts über andere Länder. Gar nichts.
So, und dann seid ihr also, immerhin habt ihr euch.
Wir hatten Instant-Nudeln ab und zu bekommen. Das war eine große Freude. Weil das Essen, was man dort bekommen hat, war... Ja, für uns schrecklich.
Na klar, eine völlige Umstellung, ne? Diese riesen Eintöpfe wahrscheinlich in riesengroßen Pötten und Soßen.
Das war sehr unangenehm für uns damals und deswegen waren wir sehr happy, wenn es mal Instant-Nudeln gab oder halt Reis.
Aber gab es auch Sachen, die du als kleiner Junge beobachtet hast, die positiv und neu waren, die dir auffielen?
Gar nichts, weil ich habe halt nichts bewusst aufgenommen damals, außer mit Kindern zu spielen, was zu essen zu haben. Also es gab kein Verlangen nach irgendwelchen, ist das jetzt eine neue Technik, ist das ein schöneres Haus? Ich glaube, das war überhaupt nicht in unserem Kopf drin, in unserem Gedanken. Sondern einfach nur, ob du was zu essen hattest und bei der Mama bist.
Und spielen kannst.
Mit und spielen anderen. Kannst, ja.
Du hast mal in einem Interview gesagt, 2 Wochen heulen und dann war gut. Weil du dich als Kind sehr schnell... Würdest du sagen, eingefügt oder einfach, es wird ja oft so, ne, ja klar, wenn du dich assimilierst, aber du sollst dich ja nicht assimilieren. Ist denn assimilieren überhaupt das Wort, das du nutzen würdest?
Assimilieren ist vielleicht sehr hochgetrieben. Ich glaube, für uns Vietnamesen war es so, du bist jetzt in einem fremden Land, du musst artig sein, du musst hart arbeiten. So wurde es uns als Kinder schon immer erzählt von unseren Tanten und Onkels. Wir sollen nicht frech sein, wir wollen...
Wäre das anders gewesen in Vietnam? Weil ich das von Familien kenne, die sowieso, wo die Eltern schon ziemlich streng sind.
Genau das gleiche wäre in Vietnam auch gewesen. Bloß in Deutschland hat man noch mehr darauf gepocht, zu sagen, wenn ihr zu laut seid in dieser Wohnung, wo die ganzen Deutschen leben, dann schmeißen sie uns irgendwann raus.
Ja.
Das wurde uns immer so angedroht, wenn wir getobt haben von unseren älteren Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels. Und deswegen waren wir uns der Sache bewusst, dass wir uns benehmen sollten. Und die Vietnamesen waren ja auch eben dafür bekannt, dass sie sehr strebsam sind und sehr fleißig sind.
Bis
und,
heute, würde ich sagen.
Bis heute noch. Und einfach ihr Ding machen. Ne? Also es gibt ja keine richtige Religion in Vietnam, außer dem Buddhismus. Und Buddhismus ist ja keine richtige Religion, es ist ja eher eine Lebenseinstellung, wie man mit Sachen umgeht. Und deswegen gibt es vielleicht nicht so was Fanatisches, ne? Dass es einen Gott gibt oder so. Sondern man betet oftmals die Ahnen an, die Gestorbenen, sprich meinen Vater, meine Großeltern.
Sprichst du mit deinem Vater manchmal?
Ja, also immer wieder, wenn ich das Bedürfnis habe, etwas zu seinem Jahrestag zu machen, Geburtstag oder Totentag, um etwas Glück und Gesundheit zu erbeten.
Hast du das Gefühl, dass es da eine Art von Energie oder vielleicht sogar Energieaustausch gibt? Oder ist das nur ein Bitten darum, dass von da oben oder wo auch immer das dann ist, deine Weichen gut gestellt werden?
Ich glaube schon ein bisschen so an Schicksal und an dass es so sein sollte und what goes around comes around, dass es Karma gibt und dass man vielleicht auch so eine Toten anbeten kann, dass die von da oben dir irgendwie ja den Weg so ein bisschen besser ebnen können. Da ich aber mit einem deutschen Vater aufgewachsen bin, der sehr naturwissenschaftlich unterwegs war und Antichrist war, habe ich auch die andere Seite, die sehr logisch ist und sehr wissenschaftlich ist und sehr politisch vor allen Dingen ist. Das verkennen ja auch ganz viele, dass sie denken nur, ich bin ein Koch und Gastronom und ich soll auch bitte meine Schnauze halten, wenn es um politische Themen geht, wenn ich mich mal politisch äußere im Social Media Medium. Aber ich bin sehr politisch aufgewachsen. Ich war auf einer sehr linken Schule und mein Vater war auch, er war anfangs bei den Grünen und dann irgendwann bei der SPD. Und seine Mutter war wiederum Grünenabgeordnete.
Er hat das Huxleys damals, er hat eine Rollschuhbahn gebaut oder so, ne?
Er war absolut der Hippie eigentlich. Er hat in den 80er Jahren sehr viel in Kalifornien abgehangen, hat die ganze Streetwear, das Lebensgefühl von Kalifornien nach Deutschland gebracht. Und dann hat er auch diese Huxleys Neue Welt gebaut, um dort die Rollschuhbahn, diese, wie hieß das, Roller Disco, Hasenheide, mit einem Investor damals zu machen. Und er hat es alles gebaut. Also er hat das konzipiert und gebaut. Er war schon Macher.
Und er hatte einen Laden für Streetwear und Skateboards, genau. Und sowas, ne?
Und er hat aber auch immer in seinem Leben viel so abenteuerliche Sachen gemacht. Er ist in der ganzen Welt rumgereist, hat.
Siehst du da Parallelen? Ich meine, ich sehe da Parallelen. Auch wenn du über Kalifornien sprichst und auch das ist ja bei dir eine Initialzündung gewesen, dass du, Kalifornien war ja immer schon der Hotspot, was so schicke, fancy, neue Sushi-Kultur angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich auch eine extreme Inspiration war. Du hast da ja auch eine Zeit lang.
Ja, er war halt immer ein großes Vorbild für uns, weil der war so schlau, der war so gebildet. Und dann hat er auch noch so verrückte Sachen gemacht, am Amazonas rumzuschippern und Fallschirmspringen und Drachenfliegen und alles möglich so. Und der hat uns auch immer so viele Geschichten erzählt und viele Fotos gezeigt. Und das hat uns auf jeden Fall was mitgegeben. Und wir sind ja auch in ganz Europa rumgefahren mit ihm, mit so einem VW-Bus.
Ach, wie toll.
Und haben im Sommer immer die Urlaube in Europa verbracht. Also bis überall hin. Ne? Vom Norden bis Mittelmeer, alles abgeklappert. Und der hat uns immer voll bombardiert mit Kultur und Grabstätten und Museen. Wir haben es gehasst als Kinder. Aber im Nachhinein, glaube ich, sind wir drei recht gut gebildet in Sachen Kultur und aber auch Politik, weil er sich auch sehr oft politisch geäußert hat.
Und offenbar diese Neugierde, das kann ja auch sein, ich weiß immer nicht, ist die in Menschen drin oder wird die geweckt? Also eher, du wirkst ja schon wie jemand, der sich Sachen gerne sucht und erschließt und der das spannend findet. Es gibt ja Menschen, die einen Bogen um die Sachen machen, die sie nicht kennen und ich habe das Gefühl, du gehst da immer leicht drauf zu.
Ja, er war auch sehr neugierig und sehr mutig. Und ich glaube, diesen Mut, den habe ich so ein bisschen von ihm bekommen, dass man sich Sachen traut, zu entdecken, ein Risiko einzugehen. Und das habe ich, glaube ich, sehr bewundert an ihm, dass er das alles gemacht hat. Und dieses Unternehmerische, dass man einfach auf eine Idee kommt und das mit Mut einfach mal durchführt.
Aber es ist ja auch interessant, dass deine Mutter muss ja da total zugepasst haben. Also deine Mutter muss ja auch ein oder nach wie vor jemand sein, ein großer Freigeist. Vielleicht ist sie auch der Kontrast, vielleicht ist sie auch die Strukturgebende, weil dein biologischer Vater war ja auch, wie du ihn beschrieben hast, eher so ein Freigeist und eher ein Philosoph und so.
Meine Mutter ist genau das Gegenteil. Also meine Mutter ist eher so die Person, die das einfach alles mitmacht aus Liebe. Egal, ob es nun wegen uns war oder wegen dem Mann. Sie war einfach mal da. Sie war die Basis, die dem Kindern und dem Vater, glaube ich, den Rücken freigehalten hat, die sich um alles andere gesorgt hat. Aber es war auch damals so ein ganz klassisches Modell, ne? Also, dass Frauen einfach da sind, um für die Kinder zu sorgen und dem Mann alles freizuhalten.
Auch den Hippies.
Ja, und das war für die ganz normal.
Ja, ja.
Liebe machen vielleicht und kochen und irgendwie mitmachen. Und sie fand es ja auch toll, was der Mann gemacht hat. Es gibt ja auch Frauen, die einfach so leben wollen in diesem Modell. Deswegen war meine Mutter die perfekte Frau für sowohl meinen Vater als auch für den deutschen Vater. Und deswegen hat es gepasst.
Billie Eilish hast du mitgebracht mit Wildflower. Willst du noch was zu dem Song sagen oder zu ihr als Künstlerin?
Billie Eilish ist einer der größten, großartigsten Sängerinnen, die ich, glaube ich, je gehört habe. So viel Gefühl und auch Schmerz, die sie immer in ihre Lieder bringt. Wahrscheinlich die ganzen Probleme, die sie als Jugendliche hatte. Aber mit so viel Talent und deswegen höre ich eigentlich alles, was sie gemacht hat bisher. Habe sie auch sehr früh schon entdeckt. Und Wildflower ist einer dieser neueren Songs, die ich sehr gerne mag. Und deswegen habe ich den ausgewählt.
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know.
Tedokno ist heute hier zu Gast. Er ist Spitzenkoch und höchst erfolgreicher Gastronom mit 14 Restaurants. Bist du schon mal gefragt worden? Ja, na, wahrscheinlich schon. Welches dein, ob du ein Lieblingsrestaurant hast? Das ist schwer wahrscheinlich.
Dauernd,
ne?
Immer. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Welches ist dein Lieblingsgericht? Aber da ich ja bekannt dafür bin, dass ich so Tausendsasser bin, fällt es mir sehr schwer, das zu beantworten. Ich vergleiche das immer mit der Antwort, die meine Mutter geben würde.
Welches Kind sie am meisten
mag. Sie am meisten mag von ihren 5 Kindern. Dann sagt sie auch immer, zeigt sie mir in die Hand, naja, welchen Finger magst du am meisten? Gibt's, glaube ich, nicht.
Das Madame No ist das, das wahrscheinlich persönlichste oder
Ja, das Madame No ist das persönlichste, weil das ist meine Heimatküche. Und der Laden ist natürlich auch dafür da, dass meine Mutter jeden Tag irgendwo hingehen kann und sich dort wohlfühlt, mit den vietnamesischen Angestellten dort, und die unsere Landesküche jeden Tag essen kann. Deswegen ist das Persönlichste. Aber die anderen sind halt alle auf ihre Weise schön und ich gehe in jedem dieser anderen Läden gerne essen.
Gibt es einen Schlüsselbund, an dem alle Schlüssel dranhängen für alle Restaurants?
Leider noch nicht.
Da kann man wahrscheinlich gar nicht heben.
Immer noch 5 Schlüssel oder so. Wir haben es jetzt mal geschafft, 3 Läden, 4 Läden zusammenzubringen mit einem Schloss, aber die anderen Läden sind alle einzeln noch. Das sind ja oftmals so ganz alte Läden, die wir übernommen haben mit alten Schlüsseln.
So ging es auch los im ersten Restaurant, aber vielleicht müssen wir da noch so eine kleine Lücke füllen. Also du wächst in Spandau auf, bis die ersten 10 Jahre vielleicht dort?
Ja, 79 bis 87.
Dann geht's nach Charlottenburg in diesen Kiez, der dich bis heute in dem Sinne nicht so richtig losgelassen hat. Du bist einmal kurz abgehauen und dann reumütig nach einigen Jahren zurückgekehrt und hast dann weitergemacht. Dieser Hang zur Gastronomie, der wird sich nicht Bann gebrochen haben bei deinem ersten Job. Das war McDonald's, glaube ich. Also du bist zur Schule gegangen, hast dein Abitur gemacht und parallel schon gejobbt oder erst danach?
Parallel. Ich habe mit 16 den Job bei McDonald's gehabt. War auch mein erstes Geld, was ich offiziell verdient habe, glaube ich. Sozialversicherungspflichtig gewesen mit dem ersten Job bei McDonald's.
Ja.
Und danach kamen halt Nebenjobs, ne? Eis verkaufen, Jobben als Kellner, diversen Restaurants als Kellner, Events, Caterings, alles habe ich gemacht. Selbst sogar Kreditkartenaufsteller.
Fälscher wäre jetzt gut, wenn du so eine Geschichte erzählst, wie du, nein.
So krass war ich nicht. Ich habe einfach nur Kreditkarten.
Oh, du gehörtest zu diesen Leuten.
In Restaurants. Und ich bin damals sogar in der Kannenstraße rumgelatscht und habe dort in diesen Restaurants, die mich dann auch später wiedererkannt haben, vielleicht als Gastronom nebenan, habe da Karten aufgestellt für meinen Bruder, glaube ich. Der hatte damals nach dem Abitur sowas gemacht und da habe ich da mitgemacht. Ne?
Kreditkarten, also ich denke jetzt an diese Leute, die einen am Flughafen versuchen abzufangen und zu sagen, kommen Sie doch zu uns, zur Barclays Bank und wollen Sie hier nicht unterschreiben?
Genau, sowas hat er gemacht. Und dann gab es aber auch so einen Job, um Kreditkartenaufsteller in die Restaurants zu bringen und mit jedem gewonnenen Neukunden kriegt man eine Provision. Sowohl das Restaurant als auch der, der es aufgestellt hat. Naja, alles gut. War.
Irgendwie muss man sich ja über Wasser halten.
Genau. Irgendwie muss man ja Geld verdienen.
Irgendwie muss es ja gehen. Und dann kommt der Moment, das fand ich sehr schön, das gelesen zu haben. Du hast durch eine Glasscheibe jemanden gesehen, der mit einer Sorgfalt und Akribie und einer Reinlichkeit, so hast du es auch, glaube ich, gesagt, Sushi zubereitete. Und das musste ich offenbar total in so einen Bann gezogen haben. Was war das für ein Moment?
Ja, genau. Diesen jungen Mann habe ich damals gesehen, 1995. Und er wurde dann irgendwann mein bester Freund.
Ach, schön.
Er war 2 Jahre jünger als ich, hat aber vorher schon in der Sushi-Bar gearbeitet. Der heißt Eduard Diemand, ist ein ganz junger Koch gewesen, der so ein Talent hatte für diese Sushi-Kunst. Und wir haben uns dann angefreundet und zufällig war er auch mit einer Freundin von mir zusammen. Und dann hat man sich öfters privat getroffen. Mhm. Und ihm habe ich sehr nachgeeifert, weil ich es einfach schön fand, wie er mit dem Messer und mit dem Handwerk einfach umgegangen ist. Und seitdem sind wir Best Friends und den besuche ich auch morgen.
Ach schön. Was muss man mitbringen, wenn man ein ganz besonderes Talent hat, um Sushi zu machen? Was ist das? Eine ruhige Hand, würde ich jetzt mal sagen, aber was noch?
Ich glaube, man muss so strukturiert sein, weil Sushi-Kunst hat ganz viel mit Ordentlichkeit zu tun, mit Respekt vor dem Produkt, mit vor seiner Arbeit. Aber man muss auch ein Gastgeber sein. Also der klassische Sushi-Koch in Japan ist eigentlich oftmals einer, der so ein bisschen eine One-Man-Show ist. Es gibt ganz viele Köche, die mittlerweile aber eher so zu streng sind und dass da nur noch so geht, man muss ganz ruhig sein und man muss essen und man soll glücklich sein, dass man überhaupt kriegt. Aber ich habe gelernt, dass eher die richtigen Sushi-Köche oftmals viel mit dir reden und ganz viel dir erzählen über die Sache. Aber nicht belehrend, sondern einfach eine gute Zeit dir machen. Und das habe ich irgendwann einfach auch selber umgesetzt, dass ich als Sushi-Koch die Leute auch bespaße mit Anekdoten, Geschichten und halt natürlich auch mit dem Handwerk.
Du hast das 5 Jahre gemacht, also wir sind sozusagen chronologisch auch noch so ein bisschen im Gespräch, also du hast diesen McDonald's-Job dann schnell drangegeben, hast dies und das gemacht und bist dann, so geht zumindest die Mär sozusagen, 5 Jahre durch Europa gereist und hast in verschiedenen Sushi-Restaurants gearbeitet, als Sushi-Koch. Mhm.
Deswegen, ich bezeichne mich auch eher als Sushi-Koch und nicht als Sushi-Meister. Mhm. Dieses Meister-Ding ist so eine ganz empfindliche Geschichte, glaube ich. In Japan bezeichnet sich keiner so richtig als Meister.
Du hast auch Japanologie studiert, einige Semester.
Genau. Und ist zwar nicht viel hängen geblieben, außer dass ich mich viel für Japan interessiert habe. Aber die Sprache ist leider nicht so wirklich hängen geblieben. Mhm. Das fürs Restaurant Japanisch reicht es noch, für Smalltalk. Ich wollte einfach die ganze Kultur kennenlernen, weil mich hat Japan einfach so gereizt in dieser Art und Weise, wie die mit Sachen umgehen, wie die Perfektionismus betreiben. Und ich fand die Menschen auch immer sehr freundlich. Klar weiß ich jetzt im Nachhinein, es gibt auch 2 Gesichter in diesen super freundlichen Gesichtern, aber es macht einem auf jeden Fall eine gute Zeit und man fühlt sich gut, wenn man aus Japan kommt. Und so auch man fühlt sich auch eigentlich gut, wenn man aus Amerika zurückkommt, weil dort Dienstleistung so hoch im Kurs steht, ne? Dass man dort einfach immer freundlich und nett empfangen wird und Smalltalk macht. Zwar ist es sehr oberflächlich, aber ich finde, das fehlt uns wiederum in Deutschland so ein bisschen. Deswegen sind meine Läden recht erfolgreich geworden, weil wir einfach versucht haben, freundlich zu sein und eine gute Zeit zu machen.
Wir haben jetzt die Beatles vor uns mit All My Loving. Und das muss auch so ein Moment gewesen sein in deinem Leben, der etwas veränderte.
Das war auch in der 7. Klasse, glaube ich, wo der Musiklehrer, der auch mich damals dann mit In the Air Tonight schon geprägt hat, uns halt vor allen Dingen dieses mit dem Beatles näher gebracht hat. Und ab dem Zeitpunkt fing ich an, alles von den Beatles zu hören, zu spielen, nachzuspielen, zu kaufen, die Bücher, die Platten auf Gitarre dann zu spielen. Und das hat mich sehr geprägt. Close your eyes and I'll kiss you.
T. Tee Duc No ist heute hier zu Gast. Ihm gehören 14 Restaurants, die alle ziemlich erfolgreich sind. Und das erste war das Cucci. Das ging 1998, habt ihr einen Vertrag unterschrieben in der Kantstraße. Das war zu eurem Glück schon ein alteingesessenes oder ein altes japanisches, glaube ich sogar, Restaurant. Yukiguni.
Du bist sehr gut informiert.
Naja, ein bisschen. Ich habe sogar geguckt, was es heißt. Das Land des Schnees vielleicht.
Ja, Yuki ist ja Schnee.
Und ja, hier der kleine Hund, deswegen weiß ich es. Deswegen war ich auch so neugierig, was denn Guni heißt. Du kamst von deinen Reisen zurück, du hattest deine Erfahrungen gesammelt. Du wusstest, wie man kocht und wie man entertaint. Dann war da dein Cousin. War das der, der auch gekellnert hat? Der hat in Brandenburg gekellnert, das heißt, er hat ein bisschen Geld gespart auch und wusste, wie man mit Gästen umgeht. Und dann war da noch dein kleiner Bruder, der irgendwie Steuerfachgehilfe gelernt hat und deswegen mit Zahlen sehr gut umgehen konnte. Das heißt, ihr wart das Trio Infernale und habt euch gesagt, ihr macht einen Laden zusammen.
Genau so ist es gekommen.
Und vom Konzept her hat man dir da freie Hand gelassen, weil du ja durch Kalifornien und durch das, was du da erlebt hast, überall auf der Welt gesehen hast, okay, Sushi, das muss nicht so trutschig sein, das kann auch ein bisschen, wie würdest du sagen, jünger sein, fancy?
Genau, ich habe mich mit meinem Cousin zusammengetan, weil er und ich zusammen ein Restaurant machen wollten. Und mein Bruder ist so reingerutscht, weil er Steuerfachangestellten gelernt hat. Und ich dachte, das wäre eine gute Idee, noch jemanden mit Zahlen zu haben. Und dann ist der dann auch nach, ich glaube, 3 Monate nach der Eröffnung oder 2 Monate nach der Eröffnung, ist der dann mit reingegangen. Von Anfang an war eigentlich die Aufteilung unserer Aufgaben ziemlich klar. Mhm. Ich hatte die Idee für das Restaurant, das Konzept, das Styling, welche Art von Küche ich machen wollte. Und mein Cousin war sehr gut darin, zu kellnern, mit Leuten umzugehen. Und mein Bruder, wie gesagt, der hat dann mit mir gekocht und hat nebenbei noch die Zahlen gemacht. Und so ist es dann gekommen, dass wir dann gefühlt 6-7 Monate gebraucht haben. Und dann ist der Laden schon voll geworden. Und wir haben das erste kleine Geld verdient.
Konntet ihr viel von dem, was ihr da vorgefunden habt, von dem Inventar und so weiter, konntet ihr das übernehmen quasi?
Wir konnten fast alles nutzen, was dort war. Da war eine Sushi-Bar, da war eine Küche mit ein paar Geräten drin. Wir mussten alles nur nochmal neu machen. Also haben dann den Laden umgepinselt. Mehr war das nicht. Wir haben alles drin gelassen, wie es war. Ich glaube, wir haben neue Tische und Bänke kreiert. Früher hatte er Tische und Stühle. Und wir haben damals zum ersten Mal so Tische und Bänke, die 8 bis 10 Personen gefasst haben.
So minimalistisch, gemacht. Ne? So sehr schlicht.
Genau, aber trotzdem alle nebeneinander. Mhm. Also alle Gäste haben nebeneinander gesessen. Weil ich habe so was Ähnliches mal in London gesehen gehabt davor. Das war Gamama, das war so ein Nudelladen. Und der hatte Tisch, glaube ich, der für 20 Plätze gepasst hat. Und wir hatten halt lange Tische, so Community-Tische. Und das hat dann am Anfang noch ein bisschen für komisches Gucken gefühlt, als wir gesagt haben, naja, die sitzen jetzt da und nebeneinander saßen dann nochmal 2 Pärchen. Aber irgendwann fanden die das alle toll, weil es gab eine große Kommunikation zwischen den Leuten. Und da oftmals sehr gleichgesinnte Menschen dorthin gekommen sind, aus dem Medienbereich und Schauspieler und so weiter, war das halt ganz schön. Ne?
Das sprach sich schnell rum. Also ihr habt so, nach 8 Monaten wart ihr schon der heiße Scheiß einfach.
Genau, weil einer meiner Brüder, der Jüngste, der hat beim Film gearbeitet. Der war wiederum Quereinsteiger beim Film, hat dort mit Detlef Buck die ersten Sachen gemacht und Heike Makatsch. Und dann kamen die auch schon. Mhm. Und wenn die kommen, kommen auch natürlich auch die anderen. Und so ging es dann immer weiter. Und irgendwann nach ein paar Jahren waren wir bisschen der Insider-Tipp für die ganzen Filmschaffenden.
Nach ein paar Monaten würde ich sagen, das ging ja wirklich relativ schnell, denn ihr habt ja schon, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein Jahr später nebenan einen Laden eröffnet, der, ich glaube, next to Cucci.
Genau. Ja, weil wir konnten irgendwann nicht mehr alles bewältigen von einem Laden und mussten dann nochmal einen Laden dazu nehmen, um dann das Außerhausgeschäft oder das Liefersgeschäft durchführen zu können, und das ist dann wirklich ein Jahr später passiert schon.
Also wer Berlin nicht so gut kennt, die Kantstraße ist so ein bisschen, viele deiner Restaurants sind genau in diesem Kiez und auch, glaube ich, genau auf dieser Straße. Mhm. Wie viele?
Also es sind jetzt 6 Läden auf der Ecke und ein 7. ist so ein paar hundert Meter weiter. Also und da habe ich einfach meine Zentrale, da habe ich auch mein Büro, ich wohne um die Ecke, muss nicht so weit fahren. Dort bewege ich mich fast jeden Tag, gerade tagsüber. Da kann man mich auch immer auffinden, wenn man irgendwas möchte. Und gerade jetzt mit dem Buch können alle mal vorbeikommen und dann das Buch mal signieren lassen.
Okay.
Da bin ich immer sehr oft. Kantecke Schlüter ist es. Ne?
Es ist ja so, und gerade auch in Berlin, dass die Karawane gerne weiterzieht. Also da gibt es jetzt eine neue Bar, da gibt es jetzt einen neuen Club, ein neues Restaurant. Das wird gehypt. Das geht erst ganz natürlich los, dann wird es durch die Medien noch mal ein bisschen verstärkt, dann wird es durch Influencer noch mehr verstärkt und dann entscheidet sich eigentlich erst, was damit passiert. Das war in der Zeit, in der ihr losgelegt habt, noch ein bisschen solider wahrscheinlich, ne? Weil die sozialen Medien euch jetzt nicht sofort aufs Dach gestiegen sind, wenn irgendwas war, nicht alles gespiegelt haben. Es gab jetzt nicht sofort für alles 1000 Bewertungen oder so, sondern ihr konntet erst mal wachsen. Glaubst du, dass das einen Unterschied gemacht hat?
Es hat einen totalen Unterschied gemacht und ich finde es auch gut so, wie es mal war. Das, was jetzt passiert, ist bedenklich, finde ich auch manchmal, dass Läden zu schnell hoch gehypt werden und dem gar nicht entsprechen können. Also die können gar nicht mehr den Ansturm so gut bewältigen, dass die einwandfrei ihr Produkt rausbringen können, dass alle zufrieden sind. Wir haben es eher über die Jahre gemacht und wir waren damals als Junggastronomen jeden Tag da. Wir haben ja das alles aufgefangen. Wir haben keine Löhne so hoch bezahlen müssen. Jetzt sind es ja oftmals wieder Jungunternehmer, die dann vielleicht durch Geldgeber einfach nur noch Chef da sind und dann wird das einmal hochgejagt und dann, wenn der Einsturz des Umsatzes kommt, die Kosten aber immer noch hoch sind, weil man ja selber gar nicht arbeitet, dann wird es schwierig für die. Deswegen, ich rate jedem jungen Gastronomen, jeden Tag da zu sein, mitzumachen und dann die ersten Jahre erstmal zu überstehen. Und wenn man sich dann etabliert nach 2, 3 Jahren, bis ein Konzept wirklich ganz, ganz fest steht, dann kann man auch die Zügel ein bisschen loslassen und dann kann man auch weitergehen. Also meine Brüder und ich haben jahrelang in den Läden gestanden, bis wir dann irgendwann nur noch Chef spielen konnten. Also gefühlt, mein Cousin hat 10, 15 Jahre lang im Laden gestanden. Ich bin immer von Laden zu Laden weitergegangen, habe mich dann um mehr Sachen kümmern müssen. Aber jeder meiner Brüder und Cousins hat dann in dem Laden gestanden. Und das führte dazu, dass du einfach eine bessere Basis aufgebaut hast.
Wenn du jetzt schon Ratschläge gibst, also viele deiner Konzepte haben ja funktioniert und funktionieren noch. Das wird, du hast es gerade schon skizziert, daran gelegen haben, dass ihr als Chefs Know-how habt und Ehrgeiz und auch Selbstdisziplin und auch da seid, viel arbeitet. Aber das wird nicht das einzige Erfolgsrezept sein. Was würdest du sagen, was würdest du jungen Gastronominnen, Gastronomen mitgeben? Was ist ganz, ganz wichtig? Worauf dürfen sie keinesfalls verzichten, wenn sie ein Konzept haben und einen Plan, was zu eröffnen?
Boah, das ist jetzt die 1-Million-Dollar-Frage, ne? Oder so. Das ist etwas, was ich, glaube ich, über die 26 Jahre jetzt meiner Karriere bis heute noch lerne, auf was es ankommt. Ich habe einfach gemerkt in dieser Welt, es gibt immer verschiedene Umstände. Bei einem funktioniert das so. Man kann es nicht als Einheitsrezept oder so für Erfolg darstellen, weil es kommt eine andere Zeit. Und du musst auf einmal ganz anders denken, als ich vor 26 Jahren noch. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist halt, dass du immer da bist. Weil wenn du da bist, sparst du dir ungefähr 2 Angestellte. Du guckst auf alles genauer, weil es ja dein Laden ist. Und dann kannst du besser aushelfen und ausbessern. Was du nicht kannst, wenn du einfach nur noch Chef bist und vom Weiten telefonierst und sagst, was ist denn los gewesen? Und die sagen, ja, alles super. Aber klar, wenn du Unternehmer sein willst, musst du natürlich auch mal loslassen können, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann musst du mit weniger klarkommen. Also wenn du normalerweise, wenn du da bist, 100% Zufriedenheit und Verdienst haben kannst, musst du damit rechnen, dass wenn du nicht mehr da bist, vielleicht nur 70-80% da ist. Was als Unternehmer immer noch okay ist. Aber wenn es sowieso immer alles knapp ist mit der Berechnung, dann solltest du eher mal da sein und nicht sofort den Chef spielen und nur noch von Weitem alles beobachten.
Und du hast ja nun einen ziemlich sicheren Instinkt gehabt und offenbar auch Korrektive von außen durch deinen Cousin und durch deinen Bruder. Nun kann es ja sein, dass man mit einem falschen Konzept startet. Oder man hält es für falsch, weil es nicht gleich erfolgreich ist. Es gibt ja Sachen, die brauchen einfach ein bisschen Zeit, um zu kommen. Und es gibt wahrscheinlich Sachen, die starten falsch. Und wenn man sie dann ändert, werden sie besser.
Genau.
Also das heißt, you never know. Du musst es try and error.
Ja. Genau. Und es gibt nur, selbst für Franchiser, die 100 oder 1000 Läden schon haben, die haben auch schon versagt. Mhm. Dass Subway gekommen ist, dass KFC gekommen sind, Burgermeister oder wie die alle heißen, dass die dann auch mal einen Fehltritt haben, weil die an der falschen Stelle falsche Leute hatten, passiert. Ne? Und so passiert es auch mit jedem Gastronomen, glaube ich, der sag mal andere schöne Läden macht. Es ist einfach nur, du musst einfach dich kümmern. Du musst immer vor Ort sein, gerade für die Anfangszeit. Den Fehler solltest du nicht machen, dass du denkst, weil du ein Jahr jetzt seit der Eröffnung, oder nicht mal ein Jahr, paar Monate nach der Eröffnung, wo es so crazy läuft, dass du die Traumumsätze deines Lebens hast, dass das immer so weitergeht. Weil wo soll es denn hingehen? Ne? Also das schaffen ganz, ganz wenige, dass die das auch halten können.
Lord is Mine hast du mitgebracht, Supertramp. Wie kommt dieses Lied auf deine Liste?
Ja, mein Vater hat ja, wie gesagt, diese Rollschuhbahn gemacht und hat auch einen Rollerskate-Verleih und Laden gehabt hier, gleich um die Ecke von dir. Das war einer der ersten California-Sports-Läden. Und dort hat er Rollschuhe vermietet für die Menschen hier in Schöneberg. Die sind hier rumgefahren. Und dann hat er die Rollschuhbahn aufgemacht und dann hat er auch mal einen Videofilm auf Kassette gehabt. Das hieß Roller Boogie. Und das war einer der prägendsten Filme für mich, für die Zeit, dass da junge Menschen am Strand rumgefahren sind und in der Diskothek getanzt haben. Und da war halt ein ganz besonderer Song, wo er sehr traurig war und über seine Beziehung nachgedacht hat. Und dann hat er dort so viel Ausdruck einen Tanz hingelegt mit diesem Lied Lord is Mine.
Es ist von dem Album Breakfast in America ein super gutes Supertramp-Album. Dukno, neue asiatische Küche hast du herausgebracht. Das ist ganz frisch. Wenn man es aufklappt, kann man riechen, wie frisch es ist. Wir verlosen zwei Exemplare. Da haben wir uns jetzt gerade schon überlegt, was könnten wir denn mal als Preisfrage so ganz spontan uns überlegen und sind dann übereingekommen, dass es zu speziell ist, dass kaum jemand wissen kann, dass du Berliner Meister im Dreisprung warst.
Nur Vizemeister, nicht... Meister.
Was ist denn Dreisprung?
Dreisprung ist, dass du dreimal springst und dann eine Weite erreichst. Und zwar musst du mit dem einen Fuß abspringen und mit dem gleichen Fuß aufkommen und dann auf das andere Bein wechseln und dann weit wie möglich springst. Das ist der Dreisprung.
Mann, Mann, Mann.
Da bin ich, glaube ich, mit 15 oder 14 Jahren Berliner Vizemeister geworden.
Du hast überhaupt so viel Sport gemacht und du warst da auch sehr erfolgreich. Aber uns war dann klar, das ist viel zu schwierig. Deswegen machen wir es jetzt viel zu einfach. Mhm. Also als Gastronom ist das eine ja, wie ist deine Küche, wie ist dein Team? Gibt es eine Bewertung? Gibt es überhaupt Bewertungen von außen oder von irgendwelchen Fachmagazinen? Auch da, du bist schon ausgezeichnet worden. Das andere aber sind so Referenzen, wenn so Hollywood-Stars kommen. Das passiert dir oder euch in deinen Restaurants relativ häufig und regelmäßig. Da kriegt nicht immer die Presse Wind, weil ihr auch Separés habt und es einige Leute gibt, die wollen gesehen werden und andere wollen gerade nicht gesehen werden. Und dann gibt es diese eine Familie, deren Namen wir jetzt nicht nennen, die auch da waren und die immer alle ganz toll finden, wenn die reisen. Ist keine Familie mehr, waren sie aber damals. Kannst du kurz beschreiben, wie das war, als die auftauchten bei euch?
Ja, das war natürlich für uns ein Riesenhighlight, dass so eine Familie ihren Geburtstag bei uns feiern wollte oder von der Frau.
Von der Schauspielerin, genau. Von der
Schauspielerin ihren Geburtstag. Er hatte zufällig eine Filmpremiere in Berlin. Sie ist mitgekommen mit den Kindern, mit den vielen adoptierten Kindern. Und dann haben die bei uns in einem Separé im Keller sozusagen, wo es eine Tatami-Lounge gab.
Tatami, das sind diese Bodenmatten,
die japanischen, ne? Matten, die man ja zum Schlafen auch benutzt. Und dort haben wir eine ganz tolle Tatami-Lounge errichtet. Und dort haben sie dann ganz abgetrennt feiern können. Und am Anfang waren sie noch ein bisschen so verhalten, aber am Ende waren die dann nach diesem schönen Essen und auch ein bisschen Sake und Drinks.
Auch die Kinder gerade.
Wälzten sich auf den Boden und haben den Spaß des Lebens gehabt.
Ja.
Und haben sich dann auch ganz aktiv dafür entschieden, vor der Presse dann sich zu verabschieden und vorne rauszugehen und nicht hinten und heimlich, sondern irgendwie hatten die eine gute Zeit. Und das haben sie dann auch allen gezeigt. Und dann ist er auf die Premiere und sie ins Hotel.
Du hast auch ganz vorsichtig gezeigt, wie man Sushi isst, ne?
Ja.
Nämlich wie?
Ich musste der Familie zeigen, dass man den Sushi-Reis, also beim Nigiri-Sushi, wo man den Fischfilet oben drauf hat und unten den Reis hat, dass man nicht den Reis zuerst in die Sojasauce tinkt, sondern lieber den Fisch oder seitlich zumindest, weil dann schmeckt man besser einfach das Erlebnis, dass man, wenn der Fisch zuerst mit der Sojasauce auf die Zunge kommt, dass da ein besseres Geschmackserlebnis stattfindet.
Weil sich der Reis zu sehr voll saugt oder warum?
Der Reis saugt sich voll, fällt auseinander und man kriegt das gesamte Ding nicht so gut im Mund und man schmeckt dann auch irgendwann sofort nur den Reis und die
Sojasauce, ja.
Und nicht andersrum. Mhm. Und andersrum ist wichtiger. Deswegen sage ich immer vielen Gästen, nimmt das mit der Hand. Dann könnt ihr es besser umdrehen und den Fisch zuerst reintunken und dann auf die Zunge legen.
Mensch, dann gibt's uns doch falsch rum. Dann müssen wir es nicht erst umdrehen.
Dann sieht's aber nicht so schön
aus. Ja. stimmt es denn auch, dass die wahren Profis den Wasabi direkt in die Soße reiben? Ist das der richtige Weg, um dann alles einzutauchen, statt Wasabi auf den Fisch zu streichen, beispielsweise?
Das stimmt überhaupt nicht.
Ach, guck.
Sondern der Sushi-Meister oder Sushi-Koch bestimmt eigentlich die Menge, nach Belieben des Gastes auch ein bisschen, aber was auch der Sushi-Koch für richtig hält. Aber es hat sich irgendwann so eingebürgert in Deutschland, dass einige Leute gesagt haben, ich mag kein Wasabi und nicht so viel. Deswegen machen ganz viele Sushi-Bars das nicht mehr rauf und dann nehmen sich die Leute den Wasabi und rühren sich das in die Soße rein und dann wird es gegessen. Am Ende, jeder soll machen, wie er will, aber ich bin der Meinung, dass ich lieber bestimmen möchte, wie es gut und richtig ist, weil die meisten Leute einfach ja noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Und wenn ich den Leuten das auch so zeige, dann sind sie auch alle überzeugt davon, dass es richtig ist.
Na cool. Lass uns dieses Gespräch beenden, nicht ohne, dass du ein paar Worte noch zu dem Buch gesagt hast. Es gibt einige Restaurants, für die du dich entschieden hast, die in diesem Buch auftauchen, nicht alle. Es sind sehr viele persönliche Geschichten und ein paar Rezepte zu finden. Was gab denn den Ausschlag, so ein Buch zu machen?
Ich wollte gar kein Buch machen. Ich habe mir wirklich lange, lange Zeit gelassen. Aber es gab eine sehr hartnäckige Verlegerin vom DK Verlag. Und sie hat mich jedes Jahr immer wieder angerufen. Hast du jetzt nicht Lust? Und die Monika Schlitzer war diejenige. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Luft. Und dann hat sich auch so ergeben, dass einer meiner Ex-Köche, die mal für mich gearbeitet hat, beim Verlag auch mitgewirkt hat bei einigen Büchern schon. Mhm. Und der hat mir das nochmal vorgeschlagen. Er meinte, du, ich könnte das alles so ein bisschen vorbereiten. Ich kann die Fotos machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das zu dritt machen. Also er, mein Küchendirektor und ich, Wir drei haben es dann in die Hand genommen. Und das war auch die richtige Entscheidung. Es war, nachdem ich das Buch jetzt vor 2 Wochen in die Hand bekommen habe, war es schon wieder so ein Meilenstein für mich. Also du hast etwas erschaffen, was jetzt nie wieder weggeht. Und vor allen Dingen, was die Leute gut finden. Also für mich ist ja immer das Wichtigste, dass andere Leute das auch gut finden, was ich tue. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber es gibt ja Künstler, denen ist alles scheißegal. Hauptsache, die sind damit zufrieden.
Ich glaube das nicht.
Aber ich bin so jemand, der denkt als, ich weiß nicht, ob ich mich als Künstler bezeichnen will, aber wenn du keinen Zuspruch bekommst von den richtigen Leuten, die dir wichtig sind, oder auch monetär das nicht ganz gut läuft, dann ist es für mich kein Erfolg mehr. Und so bin ich halt geprägt worden die letzten 30 Jahre, auch unter anderem mit einer Freundin, die Künstlerin ist. Mhm. Wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt und ausgetauscht und sie meinte auch, warum soll ich etwas machen, wenn das keinen Erfolg hat, dann ist auch keine Wertschätzung da.
Ich glaube, wir alle tun Dinge, um gesehen zu werden, um positives Feedback zu kriegen und wir sind alle auch geknickt und werden mehr oder weniger schlecht damit klarkommen, wenn Leute nicht mögen, was wir tun. Ist doch
genau,
klar.
Genau.
Also vielen Dank für deine Geschichten. Vielen Dank für dieses Buch. Wir dürfen 2 Exemplare verlosen. Neue asiatische Küche ist der Untertitel quasi. Und für euch ist es jetzt denkbar einfach. Wie heißt diese Familie? Die sind jetzt nicht mehr zusammen. Mama und Papa haben sich gestritten vor einigen Jahren schon, ist auch vor Gericht gegangen. Also über wen sprechen wir, über welche Promi-Familie, die dort Sushi essen war. Schickt die richtige Lösung an hörbar@radio1.de, schreibt eure Telefonnummer und eure Adresse in die E-Mail, damit wir euch im Gewinnfall benachrichtigen. Und wir steigen aus mit einem letzten Song.
Ah
Nas. Ja, Nas. The Message. Gibst du uns dazu noch ein Stichwort?
Ja, The Message einfach, ne? Also als junger Mensch Message denen zu geben. Wir haben das damals viel gehört beim Autofahren und beim Unterwegssein zu Veranstaltungen. Und das ist für mich jemand, der auch einfach ein bisschen politisch unterwegs ist. Mhm. Und deswegen, The Message ist sehr wichtig für die jungen Leute.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.